Geistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden über das Spielleiten, das schwarze Auge und linkshändig. Heute mit dem ersten Teil des epischen Themas Magie und allem, was so nicht dazugehört. Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge der Meistergespräche, wo die Spielleiter und Meister des Schwarzen Auges und andere Systeme über ihre Lieblingsthemen sprechen und alles, was die Rollenspielwelt und insbesondere das Schwarze Auge so bewegt. Heute dabei an meiner Seite, und da freue ich mich sehr, sind wie immer der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo, Fex zum Gruße.
Hallo Magnus, auch wieder mit dabei.
Jo, Tag.
Hallo und Lars, schön, dass du da bist.
Moin.
Super. Bevor wir uns wie immer einem ganz neuen Thema widmen, das wir bisher noch gar nicht hatten, möchte ich natürlich erst einmal abfragen, was ihr so gespielt habt in der Zeit, seitdem wir das letzte Mal miteinander eine Aufnahme machen durften. Also, wer möchte anfangen? Was habt ihr gespielt?
Oh, ich kann es ganz kurz machen. Zwischenzeitlich leider nichts mehr. Hat sich alles so ein bisschen, ist alles ein bisschen im Sande verlaufen.
Kurz und bündig. Ach, du bist ja auch, du spielst ja eher am Tisch, ne? Deswegen
wahrscheinlich. Ja, genau. Wir spielen ja eigentlich eher, also ich bevorzuge es ja doch irgendwie eher am Tisch zu spielen, und jetzt durch die heiße Phase zwischen den Herbstferien und den Weihnachtsferien in der Schule habe ich auch mit meiner kleinen Tochter nicht mehr großartig DSA gespielt. Aber jetzt kommen ja die Weihnachtsferien und sie hat schon gefragt, ob wir wieder mal DSA spielen werden, und dann machen wir wieder eine Runde Kinder-DSA. Zumindest mal das.
Schön.
Welches Abenteuer hast du denn vor? Schwarze Turm habt ihr ja schon gemacht, ne?
Ja, ich muss anscheinend etwas nehmen, was in Torwahl spielt, weil ich ihr eine kleine Stelle aus einem DSA-Roman vorgelesen hatte, der eben in Torwahl spielt, und jetzt will sie dahin. Also werde ich dann etwas suchen, was da irgendwo in der Stadt da spielt oder stattfindet.
Daniel, du hast ein sehr sympathisches und kluges Kind.
Ein kluges Kind. Ja, die ist cool. Ich liebe sie total.
Ja.
Ja, und bei euch?
Also ich habe mit den Schwafelheldinnen die sieben magischen Kelche jetzt beendet, aber das Finale...
Osa,
das ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge ja bereits bekannt. Und wir fangen jetzt mit dem unter dem Nordlicht angefangen. Und ja, das wird sehr schön. Und ansonsten habe ich mit Romy, also meiner Tochter, jetzt auch so nicht Schurke gespielt, was sie jetzt tatsächlich die ganze Zeit nur spielen möchte.
Cool.
Und das ist sehr schön und funktioniert immer besser. Und aber ansonsten auch nichts weiter. Nein. Ich gebe weiter.
Ja. Also ich habe meine kleine DSA-3-Kampagne, die offline läuft und deswegen viel länger war als geplant, weil dazwischendurch immer wieder lange Corona-Pausen waren. Die wurde jetzt erfolgreich soweit beendet, gerade bevor es jetzt in die nächste Corona-Pause geht sozusagen. Und online, da durfte ich einmal, zumindest so einen Abend, auch tatsächlich DSA 3 spielen, unglaublich aber wahr. Und dann wieder eine ganze Menge DSA 5 tatsächlich, weil das einfach mit der Foundry-Umsetzung so gut läuft. Da war einiges. Aber das war's denn, glaube ich, auch schon. Und diesmal auch, glaube ich, tatsächlich kein anderes System.
Sehr puristisch.
Dann schließe ich mich mal gleich an, weil ich habe gerade mal festgestellt, dass das doch ein enormer Zeitraum ist, den wir hier hinter uns gebracht haben inzwischen, seit der letzten Aufnahme. Und umso schöner, dass es endlich weitergeht. Boah, was habe ich gespielt? Das klingt jetzt total absurd, aber ich lasse es mal, um das Mysterium zu wahren, für die liebe Zuhörerinschaft offen, wie lange wir jetzt keine Aufnahme haben. ich habe gespielt, jetzt okay, in einer DSA 3 Präsenzrunde. Ich habe gespielt zu Hause mit der Familie, meinem Sohn und meiner Frau, DSA 5, das Geheimnis des Drachenritters Box mit Charakteren aus dem Geheimnis des Drachenritters und der Hexe vom Schattenwasser. Die beiden waren sehr begeistert. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war total toll und geht einem so als Papa richtig der Herz auf, ne? wenn die Kinder so Feuer und Flamme mit dem Hobby sind. Und ja. Ja, dann meine eigene wöchentliche DSA. Drei Hausregel, eins Schnellstartregel, Mixrunde. Ist nach wie vor unterwegs in der Geheimnis der Zyklopen. Ich nenne es inzwischen Kampagne. Aber die kommen jetzt auf einen Peak des Spannungsbogens und dann sollte das auch bewältigt sein, wenn sie sich denn nicht vollkommen vom Regen in die Traufe reiten, wie sie neigen. Ja, dann, was habe ich dann gespielt? Ich habe in einer Fate-Runde mitgespielt. Fate ist ja ziemlich weit gefasst. Man kann ja theoretisch alle Dimensionen besuchen. Das ist ja nicht festgeschrieben, sondern nimmt einfach das Fate-Regelwerk und fertig. Aber wir haben tatsächlich in der Welt von Harry Potter gespielt. Mhm. Und ich war ein dekadenter osteuropäischer Gangster-Hauself. Das hat total Spaß gemacht.
Alter, was ist das denn für ein crazy Hybrid?
Das ist total geil.
Ja. Macht das ein dekadenter osteuropäischer Gangster-Hauself?
Ja! Ja! Genau.
Okay. Cool.
Genau.
War das noch politisch korrekt? Ein osteuropäischer Gangster-Hauself oder nicht?
Ich weiß nicht.
Wir wissen es nicht. Wir wollen es vielleicht auch gar nicht.
Natürlich. Doch, ja, es war absolut okay. Wir hatten alle viel Spaß.
Gut.
Haben auch gerade nochmal Shoutout an die wunderbare Spielleiterin.
Ja. Schöne Grüße.
Schöne Grüße und ja, super geleitet, liebe Josi. Und dass man gerade bei Fate durch sein Geplapper und das nicht zum Charakter gehört, durchaus die Spielwelt beeinflussen kann zum eigenen Nachteil, finde ich sehr cool und super konsequent. Also Beispiel, nicht, dass da jetzt am Ende noch ein Basilisk im Raum ist. Oh shit, habe ich gerade gesagt. Oh, möchtest du, dass da ein Basilisk im Raum ist? Ja, genau. Also es war super. Ja, ansonsten habe ich außerdem noch das unverschämte Glück gehabt und einen Shoutout an meine wundervolle Frau. Ich danke dir, Biene, dass du mir den Rücken und die Zeit freigehalten hast. Ich habe an 4 Tagen Conspiracy Online Con bei Pegasus an 5 Let's Plays teilgenommen. Für Cthulhu?
Alter. Du hast ja voll Schwerstarbeit geleistet.
Der Nachtexpress, Trippel Trappel, Golem, Schwarzwald Requiem und Tangaroa. Also, ja, ich bin absolut Cthulhu geschädigt jetzt. Dementsprechend einiges los. Ja, schon viel von mir. Geht raus und spielt, es ist toll!
Fleißig, fleißig.
Sehr fleißig. Wir sind stolz auf dich, Agnes.
Fleißbienchen, bitte.
Fleißbienchen. Okay. Magnus, haben wir beide nicht auch DSA 3 am Tisch gespielt? War das in der Zeit? Das haben wir nämlich beide jetzt vergessen, oder?
Nee, ich glaube, das meinte ich mit der DSA 3 Präsenzrunde. Die habe ich, glaube ich, sogar zuerst genannt. Richtig, ach so, ja, genau.
Die habe ich nämlich vergessen. Also no offense jetzt an Magnus und auch an Josi. So, gut. Unser Thema heute ist ein kleines Themachen, das hier und da bei Rollenspielen auftauchen könnte. Ihr habt es bestimmt schon gehört, nämlich Magie. Ha, ein Riesenhaufen von Thema. Und wir werden uns dem versuchen zu nähern, wahrscheinlich wieder an allen Ecken und Seiten über den Tellerrand schwafeln, aber so ist das eben. Wie immer fangen wir an mit einer Definition von Magie, die für uns aber wirklich jetzt nur als Basis dienen soll, um ins Thema einzusteigen. Deswegen werde ich euch die Definition aus dem Duden, danke Konrad, vorlesen und einmal kurz, kurz muss jetzt nicht sein, aber einfach mal euer erster Gedanke zu der Definition von Magie. Das ist natürlich jetzt die Definition nicht fürs Rollenspiel spezifisch, aber trotzdem ein Einstieg in den Magiegedanken. Die Bedeutung von Magie, die der Duden hier beschreibt, ist die geheime, da geht's schon los, geheime Kunst, die sich übersinnliche Kräfte dienstbar zu machen sucht. So. Hat ihr da schon einen Impuls?
Okay.
Auf jeden Fall.
Ja, wobei so geheim ist es ja bei uns in unserer DSA-Welt ja gar nicht. Nee, ist relativ offensichtlich.
Eigentlich schon. Ich weiß nicht, warum, deswegen meinte ich auch, geheim finde ich auch irgendwie, also ich weiß nicht, es ist ja, nee, geheim ist es nicht. Also es gibt bestimmt manche Systeme, wo Magie geheim ist oder verboten oder so, aber ansonsten...
Ansonsten ist es bei uns ja relativ offen und sehr offensichtlich auch und sehr integriert in die Spielewelt. Mit von teilweise von bei manchen Charakteren von klein auf dann institutionalisiert mit Magierakademien bis hin dann so zu freien Künsten mit Druiden oder dann noch mit die Elfen mit ihrer Magie, ist ja ganz, ganz offen eigentlich.
Ja, wobei, da würde ich dir widersprechen. Also,
widersprich mir.
Objection! Genau. Und zwar, ich würde an der Stelle noch anmerken wollen, ja, ich glaube, dass die Scharlatane, die erfahrungsgemäß gar nicht so die beliebtesten Charaktere sind. Ich glaube, in meinen ganzen Jahrzehnten DSA-Erfahrung hat man eine Scharlatanin mal dabei gehabt. Ansonsten wurden die gar nicht so forciert als gespielte Charaktere. Die sind ja für die Aventurierinnen alltäglich erlebbar. Ne? Das sind die auf dem Jahrmarkt, das sind die zur Schau stellen. Ich glaube, die Magier-Akademien, die sind für Alrik Normal-Aventurier, sind die ja praktisch nicht betretbar. Elfen leben das wie selbstverständlich und naiv und geben dadurch Preis, was alltäglich ist, aber was für sie selbst nicht alltäglich ist und was sie aber beherrschen, das erfahren sie ja praktisch, darüber sind sie sich selber vielleicht gar nicht so bewusst. Dann Druiden, Hexen Geoden, die leben alle ziemlich zurückgezogen. So, Schamanen sind hoch angesehene gesellschaftliche Persönlichkeiten, aber geografisch und kulturell sehr verortet. Also ich muss sagen, ich finde, es ist ein wundervoller Mischmasch in DSA, ja. Der das ziemlich, ziemlich auseinanderhält.
Also geheim, vielleicht ist geheim dann auch eher so gemeint, nicht, dass es nicht öffentlich ist, dass Magie existiert, aber dass der Otto Normal-Aventurier jetzt nicht auch was über Magie weiß, so ein bisschen was, sondern dass das wirklich komplett da getrennt ist. Also das könnte ja vielleicht gemeint sein. Also eher im Sinne von geheimes Wissen, gewahrtes Wissen, so vielleicht. Würdet ihr euch denn zutrauen, Magie zu definieren, wenn euch jetzt jemand fragen würde, ja, wenn ihr jetzt so ein Rollenspiel spielt wie DSA 3 oder so, ne? Oder überhaupt Fantasy, was ist denn da magisch? Ich meine, ist der Ork jetzt magisch oder nicht? Weil es ist ja eh alles Fiktion und wenn in der Fiktion existiert, ne, ihr wisst schon, was ich meine, wo unterscheidet man dann zwischen der Magie und der Nichtmagie in einer Welt, die sowieso ausgedacht ist und so weiter? Habt ihr da für euch einen Ansatz?
Junge, wir müssen hier mit einem ziemlichen Rundumschlag rechnen. Hey, hui. Ich hab mich gerade dabei ertappt, wenn ich versuchen würde, Magie zu definieren, dann könnte man das eigentlich auch auf das anwenden, was im Film Matrix passiert, so ein bisschen. Also, weil ich überlege, irgendwie so Magie ist ja die Möglichkeit, also unter anderem, du kannst ja im Prinzip jegliches Naturgesetz und jede menschliche Limitation aufheben oder auch geistige Limitation aufheben, ja, wie beispielsweise durch Hellsichtszauber, Beherrschungszauber, oder du kannst ja Unbelebtes irgendwie verwandeln. Wenn ich jetzt sagen würde, du kannst also mit Magie im Prinzip Naturgesetze aushebeln oder manipulieren oder biegen, dann trifft es ja nicht so ganz, weil da spielt ja noch viel mehr eine Rolle. Ja, also auch dieses auf dieser geistigen Ebene, ja, mit beispielsweise jetzt mit Beherrschungsmagiern. Ja, das ist echt eine gute Frage. Wie könnte man das abdecken? Ich weiß nicht, was denkt denn ihr? Habt ihr vielleicht eine Idee?
Nee, da muss ich passen. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Zumal das ja, nee, das ist schwierig zu machen. Man kann einerseits kann man das ganz schnell zerschießen bei DSA, wenn du anguckst. Es gibt da die Gildenmagier, die betreiben das Ganze hochwissenschaftlich. Und dann kannst du sagen, ja Moment, die gehen da so ran. Es gibt halt die astralen Ströme. Und nehmen wir ein Beispiel. Sie wollen jemanden heilen. Ja, da kennen sie sich eben aus in der Magica Curativa. Schauen sich die Korporalmatrix des Verletzten an, sehen, was da nicht stimmt. Und biegen das mittels Applizierung arkaner Energien wieder hin, sodass die Korporalmatrix wieder heil ist. Das ist eigentlich ein sehr wissenschaftlicher, vielleicht sogar handwerklicher Vorgang. Oder andersrum, wenn du sagst, die Verwandlung von Sachen, wir wissen ja, jede hinreichend fortschrittliche Technologie lässt sich von Magie nicht unterscheiden. Mhm. Wir können jetzt in der realen Welt, gibt es die technische Möglichkeit, Kohle durch Applizierung von genügend Druck in Diamanten verwandeln. Mhm. Ja, gut, würde ich in Aventurien sagen, ich verwandle ein Stück Kohle in einen Diamanten, das ist Magie.
Mhm. Ja,
das ist eine lange Antwort für ich habe keine Antwort.
Ja, das ist vorhin auch durch den Kopf geschossen, weil wenn du jetzt bei dieser Definition bleibst, dass du halt im Prinzip so Naturgesetze verbiegen kannst, dann könntest du das ja eigentlich für Fantasy, aber auch für Science Fiction auslegen. Ja, also alles, was unsere Magier mit magischer Astralenergie machen, das machst du halt in der Science Fiction mit irgendeinem Gerät dann. Aber das ist ja nachher im Prinzip ja irgendwie dasselbe, ja. Beispielsweise, jetzt, keine Ahnung, schwarze Löcher, Zeitreisen oder irgendwie sowas. Ja, das ist ja. Also ob du jetzt mit einem Zauberspruch eine Zeitreise hinlegst oder ob du halt mit einer Zeitmaschine, ja, wie bei Back to the Future dann das bewerkstelligst, das ist ja dann, da müsste man die Definition ein bisschen ausweiten, was wir bis jetzt haben. Gell?
Warum ist Transversales Teleport Magie? Scotty, beam me up, ist aber keine Magie.
Ja, ja gell?
Ja, wobei, das ist ja der Punkt, ne? Die Definition hatte ja den Passus, dass es unbekannt ist. Ja?
Geheim, meinst du?
Geheim, genau. Ja. Und so, wenn das alles soweit bekannt ist, und wie wir ja alle wissen, ne, beim Teleport von Picard zum Beispiel, wird Picard de facto eigentlich getötet. Nur eine Kopie von ihm wird mit sehr viel Energieaufwand an einer anderen Stelle im gleichen Augenblick wieder zusammengesetzt.
Nach der TNG-Definition, wenn du die ursprüngliche TOS-Definition nimmst, kann man das retten. Aber ich fürchte, das führt jetzt wirklich zu weit.
Aber dann müssen wir uns die große philosophische Frage stellen, ob Borbradianismus denn nicht eigentlich durch die Verhandwerklichung und die Profanisierung von Magie die Welt entzaubert. Aber ich glaube, das
zum
ist
Guten
jetzt
oder zum Schlechten ist.
Ja, richtig. Ja, aber ich
die
glaube,
Frage müssen wir uns nicht stellen. Borbradianismus ist dämonisches Zeug. Die gehören alle verbrannt. Fertig.
Ja, Moment mal. Aber was Dämon ist und was Gott, das
muss man auch anders festlegen.
Das, ja, genau.
Darf ich an dieser Stelle nur anmerken, wir befinden uns noch bei Frage 1.
Ja, genau.
Aber ein paar Dutzend. Aber weißt du, was ich dann bei der Frage genauso interessant finde, was du jetzt gerade gesagt hattest, dieses transversales Teleport und andererseits Beam me up, Scotty. Ich finde es interessant, weil es ist ja im Prinzip das Gleiche. Also irgendwie ist es ja im Prinzip derselbe Effekt, aber es gibt halt so viele Leute, die sagen so, die fühlen sich dann zu Fantasy hingezogen, weil es halt hier über diese Zaubersprüche gibt und würden das gleich und würden dann Science Fiction sozusagen ablehnen und andersrum. Aber da hast ja, also im Prinzip passiert ja mechanisch gesehen ja oder vom Effekt her gesehen genau das Gleiche. Aber manche Leute bevorzugen dann halt eben das Fantasy-Setting dazu, wo es dann heißt, ein Magier zaubert sein transversales Teleport und manche so Leute sagen so, nee, Science Fiction, beam me up, Scotty, da habe ich halt meinen Transport und meine Technik. Das ist komisch. Mhm. Ja, aber es ist ja im Prinzip dasselbe Effekt, wenn du es so entkleidest und wenn du es auseinander nimmst.
Ich würde ja mal so frech sein und behaupten, dass die ersten Autorinnen und Autoren von DSA den Transversales aufgrund ihrer Kenntnis der Beam-Technik aus TOS überhaupt in den Kanon aufgenommen haben.
Ja, sicher.
Aber ja.
Waren also, ja alles große Science Fiction-Fans.
Eben, ne?
Ja. Viel reingerutscht.
Ja, deshalb, teleportieren deshalb. Ist schon älter als Star Trek.
Gab's das schon bei Raumpatrouille Orion?
Ja, es gab also die Frage, ja, da ist die Frage, ob es das in irgendeiner der klassischen Mythologien teleportieren bestimmt auch schon gibt, oder?
Du meinst das Erscheinen?
Ja, das Erscheinen von einem zum anderen.
Fürchtet euch nicht.
Ja, vielleicht fällt es ja einem unserer HörerInnen ein. Was ist denn die älteste Erwähnung in einer von Teleportation.
Teleportation,
danke schon.
Ich meine, das fängt doch allein irgendwo bei Göttererscheinungen an, oder? Oh, so griechische Mythologie bestimmt oder sowas, wo sich dann die Götter manifestiert haben, ich weiß es nicht. Aber wenn wir es jetzt total auf die Spitze treiben wollten, könnten wir ja literaturwissenschaftlich gucken, wie sich dann die Science-Fiction und Fantasy aus der Fantastik entwickelt haben und dann da könntest du eine Doktorarbeit schreiben, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Also falls jemand da draußen ein Thema sucht.
Ja.
Genau. Bitte uns zitieren.
Genau, wir stellen uns auch gern für die Interviews bereit für die Doktorarbeit.
Ja. Ich finde aber, dass gerade der Vergleich, Daniel, zu der Herkunft aus der Mythologie und aus dem Religiösen, das hat für mich so ein bisschen was mit dem Begriff Magie zu tun, wie ich den empfinde. Also gerade ein Aspekt steht ja drin in DSA 3 Magie-Regelwerk, komme ich auch noch drauf.
Ja, ist richtig, DSA 5, hallo.
Das Dankeschön. War ein richtig guter deutscher Versprecher. Ja,
Regelwerk. Von DSA über 3,5 von unserem lieben Lars hinaus würde ich nicht sprechen wollen. Aber ich meine jetzt, genau, mir geht's eben darum, ich hatte dir das ja mal so vorformuliert, damit ich das nochmal auf die Reihe kriege hier an einem Samstagabend. Also der schiere Wunsch und die eigene Vorstellungskraft mischen sich kanalisiert zu einer Realität verändernden Kraft. Und ne, Moral und Beziehung verbleiben als einzige Leitlinie und Handlungsmaxime. So, jetzt sind wir bei der Doktorarbeit angekommen.
Was? Es ist zu spät am Samstagabend.
Also was ich meine, ist dieser Gedanke der Freizauberei, wie er schon im DSA 3 Magie-Regelwerk drinsteht. Es gibt verhüllte Meisterinnen und Meister, es gibt sogenannte Freizauberer, die tatsächlich in der Lage sind, für die Filmnerds unter anderem auch in dem Film Merlin aus den 90ern, mit Sam Neill zum Beispiel. Da wird das auch aufgegriffen. Mm, dass man einerseits durch Sprüche, andererseits durch Gesten, andererseits nur durch den Willen zaubert. Und ich finde, das hat schon etwas sehr, sehr Göttliches. Vielleicht auch so die Sehnsucht des Menschen nach einfachen und schnellen Lösungen, beziehungsweise sehr infantil sogar, die Sehnsucht danach, genau das zu kriegen, wie man es sich gerade wünscht.
Ja, ist auch ja, wenn wir jetzt, ist super, ja.
Es ist natürlich, man kann das natürlich, wir haben uns jetzt ein bisschen aufs Pen and Paper Thema Magie eingeschossen. Wenn man es jetzt irgendwie anthropologisch sieht, ist ja auch genauso umstritten der Grad bei Schamanismus und so weiter, die Grenze zwischen Magie und realer Wissenschaft und Wirkung und Autosuggestion, und da kommen wir ja in ganz andere Gefilde.
Ja.
Wo man auch nicht weiß, was ist Magie und was nicht, und das ist natürlich dann wirklich schwierig.
Aber
ich versuche, ja. Bitte, Daniel.
Es ist immer so schwierig, wenn ich kein Video habe, dann weiß ich von der Mimik her nicht, ob jemand fertig ist. Verzeihung, ich wollte ja nicht ins Wort fallen. Mach du mal fertig. Ich heb meinen Punkt auf. Notiere ich mir jetzt gerade in mein schlaues Buch.
Nee, ich wollte nämlich eigentlich versuchen, das Gespräch jetzt wieder einzufangen, aber deswegen mach deinen Punkt noch.
Aber hat Magnus ja gerade was Interessantes angesprochen. Also selbst wenn wir jetzt beim Rollenspiel bleiben, ist ja immer, fand ich immer die Frage so interessant und konnte für mich nie beantworten, wann bist du eigentlich noch Magier und wann bist du dann ein Gott? Also ich meine, die Magier können ja relativ viel. Die haben ja durch diese Macht der Manipulation der Umwelt oder der Mitmenschen und so weiter und so fort. Und wir hatten beim Rollenspiel auch ein paar Mal uns dann so gefragt, ja, bist du da jetzt noch Magier oder bist du schon gottgleich? Also wo ist dann die Grenze? Weil erschaffen kannst du als Magier ja auch relativ viel. Bei uns war halt so die Grenze, ja, du kannst halt kein wirkliches Leben erschaffen, was halt nur Götter können. Oder seid ihr schon mal über die Frage gestolpert? Oder ist für euch Magier irgendwie viel klarer von der Gottheit abgegrenzt?
Ich habe ja den Borberadianismus eben schon angesprochen. das greift auf so viele Teilaspekte, die wir hier vielleicht noch vereinzelt strukturiert ansprechen. Aber ich finde schon, dass die Limitierung der astralen Macht, was jetzt Intensität und Häufigkeit angeht, den Magiebegabten, den Magier, die Magierin von der Allmacht, sag ich jetzt mal, trennt, auch die Handlungsformen, die Handlungsbegrenzung, die Tatsache, wie es eben in die Lore und ins Regelwerk geschrieben wurde, was alles für Beeinflussungsmöglichkeiten und Voraussetzungen gibt, das sind ja alles Einschränkungen. Und gleichzeitig finde ich das aber auf der Meta-Ebene bei dem Ausloten und dem Auswiegen und Austarieren der Kräfte unterschiedlicher spielbarer Heldinnentypen, ne? Ist es natürlich auch wichtig zu schauen, dass du da nicht, das habe ich hier nämlich, ne, so quasi Superheldin und Sidekicks am Ende am Tisch sitzen hast.
In dem Aventurien, das ich halt für mich, indem ich da sozusagen die Figuren durchlaufen lasse, zum Beispiel die Götter folgen, also wenn die jetzt auftreten würden oder Halbgötter oder wie auch immer, oder handeln würden, dann würden die bei mir intern auf dem Papier keinen Regeln folgen. Also ich würde nicht, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Gottheit eingreifen lassen würde, würde ich dann nichts würfeln und auch keine Astralenergie abziehen oder schauen, was haben die denn für einen Kodex, aus dem die schöpfen können. Deswegen ist da bei mir ein ganz klarer Unterschied. Diese Allmacht der Götter, ja, aber das würde ich allerdings auch machen bei einem übermächtigen Magier. Also der ist bei mir komplett aus Meisterwillkür heraus handelt.
Okay. Ja.
Aber das ist halt auch nur, ich weiß auch, dass das viele vielleicht nicht gut finden, aber das ist bei mir schon getrennt. Also ich würde da auch schon, ja, also da gibt es bei mir trotzdem noch das große, magische, mystische, was nicht erklärbar ist, was noch nicht erforscht ist und was auch nicht kontrollierbar ist, was dazu führt, dass es halt immer noch geheimnisvoll bleibt, aber auch nicht komplett regelbar. Ja. Auf deine Frage hin jetzt.
Ja, Punkt geklärt soweit, ja.
Geklärt, ja.
Sind wir noch bei Frage 1 bei dir, gell?
Ja, die nächste Frage grenzt es ein bisschen weiter ein und zwar mehr auf die Notwendigkeit von Magie statt auf das Wesen der Magie. Deswegen ist es auch gar kein so geschacker Cut. Wenn man sich jetzt mal so Rollenspiel anguckt, ich nehme jetzt mal ein paar große Elefanten von Rollenspielen. Shadowrun, Vampire, Cthulhu und DSA. Das sind ja jetzt quasi vier verschiedene Settings, mehr oder weniger. In allen diesen Settings gibt es Magie. Selbst im Cyberpunk-Setting Shadowrun gibt es Magie. Auch bei Cthulhu kann man theoretisch diese Zaubersprüche lernen. Warum ist es eurer Meinung nach notwendig, dass man, wenn man so ein Pen and Paper erschafft, ja, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt das Schlümpfe Pen and Paper oder was auch immer, dass man Magie einbaut? Ist das irgendwie Teil des Hobbys, das sich so festgesetzt hat, dass man sagt, ohne Magie geht's nicht, so wie mittlerweile Crafting bei Spielen, Fantasy-Spielen? Oder ist es einfach eine ist es ohne einfach nicht möglich, die Welt so frei zu erschaffen oder frei zu machen von den Möglichkeiten? Was meint ihr? Warum ist das so? Gerade bei Settings, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das da sein muss, im Gegensatz zu Fantasy zum Beispiel. Was sind das eure Meinung dazu?
Ich glaube, beim Pen and Paper gehört das für viele erstmal mit dazu. Synonymer Begriff ist ja häufig auch Fantasy-Rollenspiel und beim Fantasy-Genre ist es dann ja schon irgendwie dabei, so dass Systeme ohne Magie, die es ja auch gibt, dann meistens noch irgendwie anders motiviert sind oder irgendwie aus so einer Indie-Ecke kommen. Aber wenn man sowas nimmt, es gibt ja zum Beispiel auch für sowas wie Star Trek, da gibt es ja auch Rollenspiele, ne? Und das hat halt im engeren Sinne keine Magie. Das Fass könnte man jetzt neu aufmachen, das wir eben hatten, dass man natürlich von der Technologie auch manches so sehen könnte. Aber im engeren Sinne kommen diese Sachen ja erstmal ohne Magie aus. Und da gibt es auch noch ein paar mehr Systeme, auch sicher noch viel mehr, als ich kenne. Aber im Grundsatz ist das, glaube ich, was die Leute einfach wollen und was man gewöhnt ist und was man mag. Und deswegen kommt es da überall vor.
Dem kann ich mich soweit anschließen. Das ist dieses Magie hat immer noch so ein bisschen was Mysteriöses, ne? Das auch trotz, sag ich mal, einer sehr verhandwerklichung, aber sehr technisierten Spielwelt oder einem sehr technisierten Rollenspielhintergrund, ist Magie dann immer noch so ein bisschen das Unbekannte und so ein bisschen auch das Chaotischere, ne? Weil ich denke mal, Technologie und Handwerk, das ist alles sehr geordnet und sortiert. Und da kann Magie dann auch immer noch, jetzt bei Shadowrun zum Beispiel, ne, mit diesem Zugriff auf die Geisterwelt, wenn ich so jetzt an diesen orkischen Straßenschaman denke oder einen elfischen Naturblumenschaman oder wie auch immer, dann kann das durchaus noch mal einen ganz anderen Aspekt reinbringen. Was ich bei Shadowrun im Speziellen aber auch schwierig finde für den Rest der Gruppe. Aber das sage ich, wenn wir bei dem Thema sind.
Immer Shadowrun.
Ja,
nee, Shadow. Bei Meta.
Ach so, okay.
Der Gewichtung der Aufmerksamkeit auf die Teilnehmenden.
Also ich glaube, dass dieses Magie-Thema bei Rollenspielen mit dabei ist, die Spieler halt gerne magische Charaktere spielen, weil das halt auch so eine gewisse Limitation aufhebt, die du halt aus dem normalen Leben her halt kennst. Ich glaube, selbst wenn du im Rollenspiel zum ersten Mal zauberst, ich habe das ja bei meinen Jugendgruppen gesehen, die ich ja geleitet habe, ja, wenn die dann sowieso recht also das allererste Mal so ein Rollenspiel spielen, ja, und dann erstmal entdecken, was die für Möglichkeiten haben. Und wenn du da noch jemanden dabei hast, der dann halt zum, der halt einen Magiebegabten, den Magiebegabte spielt und dann zum allerersten Mal zaubert, ja, und dann so dieses, oh, ich habe einen Flammenstrahl gemacht. Das war, ich habe das erlebt, es war genau der gleiche Tonfall. Und jetzt bin ich wieder bei The Matrix, als Neo gesagt hat, so, oh, ich kann Kung Fu. Ja, das war.
Ja, ja, genau.
Das war einfach so, es war halt einfach so total cool, dieses, oh Gott, ich kann hier was, ja, was ich normalerweise halt eben nicht kann, ja. Halt, einmal dieses, diese Faszination von diesem Mystischen, was du da hast, auf das du auf einmal ja so auch Zugriff hast und das dann ja durch dieses, durch diese wirklich extensiv auslebbare Form im Rollenspiel, wenn du einen richtig guten Spielleiter auch hast, der das dann so zurückvermittelt, hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass du dann halt echt merkst, wow, das, was ich mit dieser Macht habe, kann oder habe, und ich habe diese Macht, das ist ja, hat ja nachher wirklich einen richtigen Impact in der Spielewelt. Also du kannst dann damit tatsächlich was bewirken, was du ja sonst eigentlich ja nicht kannst, was jetzt halt, keine Ahnung, die Streunerin jetzt nicht kann oder so. Ja, und ich glaube schon, dass das auch, das macht auch unter anderem einmal das Flair aus von diesen Rollenspielen, und das macht aber auch einmal, also es hängt auch mit der Immersion dann auch nochmal irgendwie zusammen. Also das, ja, ich glaube, das ist einfach so dieses, du kannst dann wirklich etwas, was du im normalen Leben halt einfach nicht kannst, und das wird halt in deinem Kopf lebendig durch dieses, durch das Rollenspiel und durch die Immersion. Und vor allem, du kannst dann auch etwas, was halt eben, wie gesagt, andere Charaktere halt nicht können. Ja, selbst da hebst du dich dann nachher nochmal ab durch die Magie. Hm. Und jetzt in dieses Schweigen hinein muss ich mich jetzt total outen.
Entschuldigung.
Ich muss mich voll outen. Ich kann kein Shadowrun spielen. Ich kann kein Shadowrun spielen. Das ist total komisch. Also ich kann
definiere können. Also ja, es ist ja jetzt keine kognitive Unfähigkeit, oder?
Doch, es ist eine kognitive Unfähigkeit. Wenn ich DSA spiele, kriege ich ein Kopfkino. Wenn ich Cyberpunk 2020 spiele, kriege ich ein Kopfkino, weil da diese Welten Science Fiction und Fantasy gemischt sind. Und wenn ich mir dann aber bei Shadowrun vorstelle, ich habe einen zaubernden, hackenden Elf, da kriege ich kein Kopfkino zusammen. Das ist ganz komisch. Also ich kann nicht Magie und Sci-Fi bei mir im Kopf vermischen. Deshalb, weiß ich nicht, kommt bei mir beim Shadowrun irgendwie, ich krieg da einfach kein, ich kann mich da nicht reinfuchsen, Kopfkino kreieren, keine Ahnung, ganz komisch.
Okay. Das ist also ein klassischer Binär-Rollenspieler.
Ja, jetzt ist es raus, ja.
Oh, oh. Wenn, was ist euer, die nächste Frage ist tatsächlich so gedacht, dass ihr vielleicht einfach mal euren ersten, das erste sagt, was euch in den Kopf, durch den Kopf schießt. Wenn ihr eine Gruppe meistern wollt oder spielleiten wollt, wie es manche von euch ja auch noch nennen. Also wenn ihr eine Gruppe leiten, spielleiten, meistern, wie auch immer wollt. Und ihr sagt, was wollt ihr denn spielen, liebe MitspielerInnen? Und dann sagt jemand, ich spiele einen XYZ, magiebegabten Helden, Magier, Schamanen, Druiden. Was habt ihr einen ersten Impuls, wenn ihr ehrlich zu euch selber seid? Sagt ihr, oh, super, oder sagt ihr, ey, ob das klappt, oder was sagt ihr dazu?
Erster Impuls, hoffentlich kein Schelm, und zweiter Impuls, wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, willst du, also nimmst du diese Rolle ernst, so. Ja.
Ja, also bei mir war es auch erster Impuls, bitte kein Schelm, ja. Und, ja, das wäre, glaube ich, so der einzige Impuls, ansonsten würde ich da jetzt keine Einschränkungen oder irgendwelche negativen Konnotationen da sehen oder nö, ha.
Bei mir ist oi, ob das klappt. Ich mag durchaus gerne, wenn da Magiekundige mit dabei sind, wenn das in dem richtigen Kontext ist und so. Aber ich habe einfach schon zu oft gesehen, dass Leute das auf eine Art und Weise genutzt haben und gespielt haben, wie es mir nicht gefallen hat und wie es mir nicht in meine Welt passte. Mhm. Und das ist dann schwierig. Und deswegen, ob das wohl klappt. Und dann erstmal drüber reden, okay, welche Vorstellung hast du von dem Charakter, welche Vorstellung hast du von Magie, kommen wir da zusammen.
Mhm. Mhm. Also mein erster Impuls ist, hoffentlich kein Shell, genau.
Leute, ich habe drin inbehalten, ne?
Alle einig.
Ich habe mir übrigens gerade überlegt, hier eine Notiz gemacht, dass wir Meistergespräche T-Shirts drucken, wo vorne drauf steht, hoffentlich kein Shell. Das ist eine gute Tagline für uns. Ja. Ich, mein erster Impuls ist tatsächlich immer, warum? Weil ich immer, und da muss ich ehrlich sein, gerne wissen möchte, warum denn eine Spielerin einen Magier oder Elfen spielen möchte. Weil ich da dann auch öfter das Problem sehe, also ich sag jemand, wenn jemand einen Zwerg spielen will oder einen Torvaler, dann weiß ich viel schneller, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob ihr mich das nachvollziehen könnt, weil ich sehe meistens in den SpielerInnen schon, ah, okay, Torvaler, ich weiß warum, ne? Weil, also, diese klassisch, klassisch, zumindest der klassisch angelegte Torvaler oder Torvalerin. Beim Streuner genauso, ja, so einen gutherzigen Taschendieb oder wie auch immer. Da bin ich viel schneller bei der Sache. Aber wenn jemand sagt, ich möchte einen Magier spielen oder eine Magierin oder einen Elfen, dann ist das für mich das Warum immer entscheidend, weil ich dann oft entweder das Problem sehe, dass sie das aus irgendeinem Film kennen, wie Legolas und diese Figur spielen wollen, was ja auch nicht ganz verkehrt ist, aber natürlich dann auch erstmal richtig gechannelt werden muss. Oder eben, weil sie zum Beispiel Powergamer sind, was ich schon einmal erlebt hatte, mit einem Magierin, aber das war auch nur ganz kurz. Und das dann halt darin eben gesucht wurde, eben in diesen Möglichkeiten, die Spielwelt zu manipulieren. So, das war meine Gedanken. Magie in DSA 3. So, jetzt kommen wir mal ins Eingemachte. Das schwarze Auge der dritten Edition. Oder auch andere Editionen, wenn ihr darauf eingehen wollt, erste, zweite oder dritte. Das ist jetzt natürlich wirklich eine große Frage. Vielleicht kann sich jeder von euch einen Teilaspekt davon aussuchen, der ihm gerade einfällt. Wenn ihr Magie in DSA 3 nehmt und die Magie-Regeln, ich meine jetzt einfach die Regeln, nicht wie Magie in der Spielwelt erklärt wird, sondern die Regeln. Was ist euch da ein Dorn im Auge? Wo ihr sagt, da hakt's, genauso wie beim Thema Kampf, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Und was findet ihr sehr gelungen?
Also, wo ist was? Ja, da mach du mal zuerst.
Danke. Ja, und zwar die Zentrierung auf genau diesen Teil des Regelwerks für diese eine Spielerin, während die anderen davon gar nicht tangiert werden. Außer die Person hat Spielerfahrung, beherrscht das alles aus dem FF, dann schneidet man genau das an, Henny, was du eben sagtest, was mit zu deinen ersten Gedanken gehört, wenn jemand sagt, ich möchte Magierin spielen. Nämlich, oh, deckt sich das von der Vorstellung, wie läuft das, etc. Ich sag mal so, wenn Spielleitung und Spielerin dann die Regeln alle aus dem FF beherrschen, dann hat man eine Chance, dass die Immersion nicht sofort immer unterbrochen wird. Aber ansonsten geht das Blättern los, ne? Und solange ist eben Wartezeit. Das kann man natürlich gut kaschieren, wenn man das macht, wenn man gerade wartet, bis man dran ist, ne? Aber dieses, was eigentlich ja Kernaspekt des Rollenspiels ist, ist ja auch, dass man, sobald man eine Idee hat, auch drauf lospreschen kann. Ne? Das ist ja das Schöne auch, diese Freiheit. Und das geht dann, das wird dann erstmal wieder gebremst. Ne? Dann sagt der Charakter so, oh ja, ich habe eine Idee, ich muss mal kurz was überlegen, und dann wird geblendet. Und dann wird gesucht. Ah, okay. Ja, und in diesem Augenblick geht es wirklich um den Teil für Magie. Und dann hast du da Jägerin, Streunerin, Kriegerin in der Gruppe, ne, also generisches Femininum, und hast du in der Gruppe, und dann warten die erstmal. So, und das, dann geht's wirklich auch um Aspekte und Teile des Regelwerks und auch um eine Szene, die sich wirklich nur um die Magierin strickt. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr schade bis schlimmer finde. Das ist auch das, was ich eben angesprochen hatte zum Thema Shadowrun. Theoretisch, also bei Shadowrun ist es eigentlich noch heftiger, da kannst du teilweise ganze Spieleabende damit verbringen, wie die Astralebene gerade aussieht. Und es ist schön, dass die anderen auch gekommen sind. Ne? Die haben dann ihr Bierchen, die haben ein paar Chips, die haben ein paar Nüsschen. Aber wenn man hier aufpasst, dann als Spielleitung, dann muss man aufpassen als Spielleitung, weil die Welt so komplex ist drumherum, dass diese Astralebene, die praktisch die ganze Welt, die man da bespielt, noch einmal abbildet, die ganze Zeit schlucken kann, die man sich da vereinbart hat zum Spielen. Und jetzt wieder auf DSA. Man muss da auf jeden Fall, und das ist auch mein Tipp an alle Spielleiterinnen da draußen, verliert die andere Gruppe, den Rest der Gruppe, die anderen Mitspielenden nicht aus dem Blick. Ja? Bezieht die nach aller Möglichkeit irgendwie mit ein. Lass die Spielerin der Zauberin
beschreiben, wie sie erfahrbar ist, was die anderen an ihr sehen, lass sie das selber beschreiben, so dass sie dann sagt, so, ihr seht, wie ich mich konzentriere, ihr seht, welche Geste ich mache, ich spreche die Formel und, dann ist das für die anderen auch ein bisschen mehr erfahrbar, nahbarer und trägt zur Immersion bei. So viel von mir.
Okay, also dir geht's um den Spielfluss sozusagen, dass das dann
auch eben,
ja weg wäre. Also ich glaube, ich habe selber so ein paar Sachen, was das Regelwerk an sich, die uns dann irgendwann mal gestört haben, als wir Stufen aufgestiegen sind, aber dann auch irgendwann mal einen Vergleich hatten mit anderen Systemen. Also ich rede jetzt ja hier von der guten alten Zeit in den 90ern, ja, wo du ja nicht einfach so, ja, bei Amazon neue Rollenspielsysteme einfach bestellen konntest und dann einfach spielen konntest. Ja, wir haben halt ziemlich lang DSA gespielt, als allererstes Rollenspiel, und dann ist uns schon aufgefallen, dass bei den Zaubern beispielsweise, also jetzt mal überspitzt formuliert, wenn du als Magier anfängst, dann kannst du ja im Prinzip ziemlich viele Sprüche, aber du kannst sie halt nicht besonders gut. Und wenn du dann deine Stufen aufsteigst und da deine Probe, also deine Talentsteigerungswürfe bekommst und deine Zauberspruch-Verbesserungswürfe, dann ist es halt so, dann kannst du halt die Sprüche irgendwann mal sehr gut, aber uns hat halt immer so ein bisschen gestört, die werden ja nicht mächtiger oder so, oder jetzt nicht sehr viel mächtiger. Ja, ich meine, jetzt, keine Ahnung, beim Flammenstahl kannst du dann halt immer noch irgendwie Stufe plus Würfel oder sowas dazu zählen, gell? Irgendwie sowas war das. Je mehr Stufe du hast, desto, dann kannst du nochmal ein extra W6 dazu nehmen oder sowas. Das war immer schon so ein bisschen so, ja, also so besonders mächtig als Magier wirst du ja nicht wirklich mächtig. Also du wirst ja, du kannst halt deine Sprüche besser, aber du wirst ja nie besonders mächtig. Wo es uns dann besonders aufgefallen war, als wir mal Earthdawn als Vergleich gespielt hatten, weil da war es dann tatsächlich so, wenn du einen Kreis, so heißt es ja die Stufe, wenn du da Kreise aufsteigst, dann bekommst du ja komplett neue Sprüche, die dann aber auch immer mächtiger geworden sind. Also die waren ja dann welche, da waren ja wirklich dann auch so Hammer-Sprüche dabei, wo du dann wirklich sagen konntest, ja, du hast jetzt wirklich einen mächtigen Magierin mit diesen Sprüchen. Ja, und das war halt bei DSA halt eben nie so. Bei DSA, was uns dann auch gestört hatte, wenn du als Magier deine Haussprüche alle mal auf 18 gesteigert hattest, weil du halt schon Stufe 9, Stufe 10, 11 warst und du kriegst ja unglaublich viele Proben, glaube ich. Ich glaube, der Magier kriegt 50 Proben, gell? Das ist wahnsinnig viel. Und irgendwann mal so ab der 11. Stufe, da denkst du auch so, ja, okay, was soll ich denn jetzt steigern? Das ist ja schon irgendwie alles auf 15, 16. 17, wenn du Glück hattest, ja, vielleicht 18, wenn du richtig Schwein hattest, aber dann überlegst du dir, okay, was mache ich denn dann? Dann suchst du dir halt andere Sprüche, die du halt dann langsam hochziehst, aber wir fanden halt, dann verwässert es halt den Magier, also wenn du jetzt einen Magier gespielt hattest, ja, dann fängst du halt an, irgendwelche Elfensprüche zu lernen oder dann doch irgendwas, was ein Schelm kann, ja, weil du halt echt einfach, weil du warst dann im Prinzip schon irgendwo bei Stufe 10, 11, warst du schon ausgelevelt von den Sprüchen hier und dann wusstest schon gar nicht mehr, was soll ich denn mit diesen Steigerungsversuchen anfangen. Ja, also es, ja, so auf lange Sicht gesehen, also langfristig gesehen, ist das System da recht schwach gewesen. Ja, ich habe fertig. Sorry.
Oh, ja, ist ein interessanter Aspekt, finde ich, ne? Also das Steigerungssystem, das ist ja auch nochmal, also unterschiedlich je nach Heldinnentyp so, aber es ist auf jeden Fall nochmal ein spannendes Thema. Also das jetzt technisch so, ne, wenn du es jetzt so spieltechnisch so betrachtest, ne, so nach dem Motto, ja, wie entwickle ich mich, wie geht das, ab wann brauche ich eigentlich eine Lehrmeisterin, ab wann oder wie bilde ich mich eigentlich fort? Ich meine, auf mich trifft das alles nicht so. Also ich habe ein Würfelglück, das wünsche ich keinem.
Ja.
Ich bin froh, wenn ich die über Stufe 9 kriege.
Also wir waren ja auch wirklich, also wir waren ja auch nie diese Powergamer oder diese Regelfuchser oder irgendwie sowas. Wir waren halt immer so die Spieler, denen es um stimmungsvolles Rollenspiel und Immersion und die Story gegangen ist. Aber wenn selbst uns das dann irgendwann mal auffiel, ja, dass das Magiesystem wirklich diese ganz merkwürdigen Limitationen hatte, also es wirkte halt einfach völlig unausgereift dann. Ja, also es ist super interessant, wenn du Magierin Stufe 1 bis 7 spielst, ja, weil dann musst du halt so um deine Punkte halt noch kämpfen und du versuchst halt deine Haussprüche hochzuleveln, aber wie gesagt, wenn du da die 50 Proben hinterhergeschmissen bekommst, so spätestens ab Level 11 langweilst du dich, dann suchst du dir halt, dann gehst du halt nochmal auf die Akademie und kannst dann halt nachher nochmal ein anderes Gebiet, ja, wo du halt nochmal leveln kannst, ja, und die Sprüche hochhauen kannst, aber so on the long run war das so ein bisschen so ein Puh, ja.
Okay.
Ich finde das interessant, wenn du sagst, dass da die Zauberkundigen, besonders die MagierInnen, nicht die Möglichkeit hatten, da entsprechend mächtiger zu werden. Also ich gebe dir insoweit recht, wenn du das vergleichst mit Earthdorn oder vielleicht gar mit D&D und sowas, ja, dann ja, natürlich, da sind die DSA-Magier, aber da sind alle DSA-Charaktere im Vergleich dann schwächer, wenn man so will. Aber um bei DSA zu bleiben, ich finde, und zwar in jeder DSA-Edition von 1 bis 5, dass die Magiekundigen wirklich crunchmäßig so die heftigsten Charaktere sind. Ja, das sind immer die, die da am meisten sozusagen dann wirklich wegreißen kann. Und wenn man Powergamer sein will, dann nimmt man am besten die, weil man da am meisten so bewegen kann.
Klar, das stelle ich gar nicht in Abrede oder so, aber ich meine jetzt halt nur beispielsweise, also im Endeffekt ist das Magiesystem bei DSA so, die Zauber gelingen dir halt mit der Zeit einfach besser und sicherer. Es ist ja jetzt nicht so, dass ein Zauber dadurch mächtiger wird, weil du den jetzt halt auf Stufe 18 oder auf den Skill-Level 18 hast.
Na doch, in bestimmten Situationen sind Zauber ja einfach schwieriger. Ja, und dass du die dann hinkriegst in so einer Situation. Oder dass du sie ja nachher auch in einer bestimmten Heftigkeit hinkriegst. Ich gebe dir aber insoweit hier recht, ich finde das auch eine Schwäche, jedenfalls beim ursprünglichen DSA 3, das haben sie auch erst gegen Ende dann angefangen zu ändern, dass ganz viel der Kraft eines Zaubers häufig von der Stufe abhängt. Ja, also da ist ein Magier, meinetwegen ein Magier aus Zorgan, der eigentlich nur ein besserer Scharlatan ist. Und der lernt aus irgendwelchen Gründen, in der siebten Stufe lernt er den Ignifaxius dazu, ja. Und kann den so einigermaßen. Aber wenn der gelingt, der Ignifaxius, dann macht er Stufe plus 1 wie 6, also dann macht er 8 wie 6 Schaden mit dem Ignifaxius. Während die Kampfmagierin von Schwert und Stab zu Beilung, die das von Haus aus kann und richtig gut kann und ausgebildet ist dafür, das im Kampf einzusetzen, die vielleicht nur in der dritten Stufe ist, die macht und den Zauber auch viel besser beherrscht, die macht dann nur ihre 4W6. Also wenn du solche Effekte meinst, dann gebe ich dir recht. Da haben sie aber ja tatsächlich noch in DSA 3 zum Ende hin angefangen, zumindest bei bestimmten Sachen, das so langsam aber sicher umzuschalten und das nicht mehr von der Stufe, sondern von der Fähigkeit abhängig zu machen, ne? Das habe ich auch gemacht. Das gehört mir zu meinen Hausregeln, dass ich das gut fand und das nachher quasi durchweg gemacht habe, dass das davon abhängt, wie hoch dein Fertigkeitswert ist, wie hoch dein Talentwert ist, dein Zauberwert und nicht mehr einfach von der pauschalen Stufe.
Ja, also ich meine, das eine, was du vorhin erwähnt hattest, dass, ich meine, klar, du kannst die Sprüche immer besser, du kannst sie dann halt auch in Stresssituationen, selbst wenn du da irgendwelche Mali bekommst, kriegst du die immer noch hin, aber es ist ja im Endeffekt trotzdem das, was ich ja gemeint hatte. Also ich meine, du kannst dann die Sprüche halt auch unter Stress, aber es ist ja nicht so, dass, oder halt bei sehr vielen Sprüchen war es halt eben nicht so, die Sprüche werden jetzt nicht unbedingt mächtiger, nur weil du die jetzt halt eben auf einem hohen Wert halt eben hast. Also das war halt das, was uns so ein bisschen gestört hatte. Also wir hatten uns dann wirklich, also uns hatte dann das Magiesystem von Earthdawn einfach besser gefallen, weil das einfach viel mehr Sinn ergab. Ja, weil du als Magie-Adept oder Anfänger kannst halt nicht gleich mit dem Fingerschnippen die Welt zerstören oder so. Ja, also ja, also so ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ja, aber sondern halt wirklich, dass wenn du halt aufsteigst, dass du dann eben diese mächtigeren Sprüche bekommst und das gehört und das hat halt einfach viel besser zu diesem zu dieser ja, einfach so zu dieser Bauweise von den Charakteren da einfach gehört, wie das Regelsystem das gemacht hatte. Ja klar, du wirst mächtiger, du hast mehr Erfahrung, du wirst weiser und dadurch bekommst du auch irgendwann mal Zugang zu mächtigeren Sprüchen. Ja, das war halt da so ein bisschen vom Regelwerk her besser und auch so, ja, ich weiß nicht, es war halt auch so stimmungsvoller, ja. Du steigst um einen Kreis auf, du steigst in höhere Kreise auf. Du bekommst auf einmal Sprüche, von denen du vorher noch nie gehört hast, dass sie existieren. Ja, und bei DSA im Prinzip kannst du ja eigentlich am Anfang alles. Du kannst es halt nur sehr schlecht.
Ja, aber das ist komisch. Ja. Das ist genau das, was ich an D&D nämlich überhaupt nicht leiden kann.
Da kenne ich
mich. Woher kommt das? Woher kommt das?
Im D&D kenne ich mich noch nicht ganz gut so aus. Ich weiß nicht, wie ist es bei D&D?
Nee, ich hatte jetzt an D&D denken müssen, weil dass man da praktisch mit dem Anstieg der Erfahrungsstufe dann plötzlich irgendwelche Fähigkeiten bekommt, so wie auch in 0815 Online-Spielen, MMOs, ja, MMO-RPGs oder wie sie sich auch immer schimpfen, dass du dann irgendwelche Fähigkeiten kriegst, die du dann erst freischaltest, wo ich mir dann so denke, Alter, wo bleibt die Immersion? Also ich spiele jetzt nicht für Freischaltungen in einem Regelwerk, sondern ich will coole Immersion. Cooles Charakterspiel.
Aber ja. Ja.
Warum kann ich jetzt plötzlich den schweren Schlag 2? Ich habe ihn nie geübt, ich habe nie davon gehört, aber jetzt habe ich diese Pflanze gepflückt. Ta-ta-ta-ta! Level 68! Jetzt kann ich den schweren Schlag römisch 2. Ja.
Das war bei Earthdawn halt eben so cool, weil du, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wenn du einen Kreis aufgestiegen bist, dann konntest du dieses Wissen erwerben, aber du musstest dich ja dann ewig in eine Lehre begeben. Also ich glaube, das war irgendwie so, wenn du einen neuen Spruch lernen wolltest, dann musstest du erst, also von 0 auf 1, dann musstest du einen Monat zu einem Lehrmeister und dann musstest du noch eine Woche intensiv üben. Also am Anfang klingt es ja ganz gut, aber wenn du dann halt echt mal so einen Spruch von 11 auf 12 bringen willst, ja, das heißt, du bist ein Jahr weg und dann musst du nachher nochmal 12 Wochen für dich intensiv üben. In der Zeit machst du halt gar nichts. Ja, und was hat dann halt, das hat halt einfach so super geil in die Welt gepasst. Ja, wenn du jetzt dann halt irgendwie eine, keine Ahnung, ein Zwerg warst oder ein Elf, der halt relativ alt werden konnte, konntest du halt ewig in die Lehre gehen. Dann kann es halt natürlich passieren, dass dein menschlicher Freund irgendwann mal wegstirbt zwischendurch. Ja, also es war teilweise echt skurril. Ja. Aber es war irgendwie stimmungsvoll. Ja, also da, ja, du musstest halt in die Lehre gehen. Nur dann konntest du es. Aber du warst halt lange weg dann.
Also, ja. Um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen.
Ja, was war die Frage?
So, wer von euch kann mir fragen, wie die Frage war, da kriege ich die Zeit. Nein,
was
aber.
Uns an den Magiewillen stört.
Sehr genau. Schön, Marc. Sehr schön. Oh Gott. Genau, also ich versuche es jetzt mal kurz zu machen, weil das ja schon jetzt ja recht in die Tiefe ging, was ja auch gut ist, aber nur mal ein bisschen ein anderes Couleur reinzubringen. Ich finde den Codex sehr schön bei DSA 3. Ich mag sehr, wie der ausgestaltet ist in diesem DIN A5 Format und diese Sprüche, wie die da auch mit diesem Reimen, das finde ich total schön, das mag ich sehr. Das ist was mir im DSA 3 System gefällt, die Magie. Zwei Sachen, die mir nicht gefallen. Ich finde, dass und das ist ja eigentlich ein Paradoxon von dem, was ich sage, weil ich den Codex so mag, aber zum Beispiel die Mysteria Arcana, und auch wenn ich mir diesen Codex, wie heißt der,
das ist der Cantiones.
Cantiones. Nee, nicht der Codex Cantiones, es gibt auch nichts, dieses Salamandris, wie heißt das nochmal?
Das Compendium Salamandris ist aber
was anderes. Genau, das ist was anderes, genau. Also ich finde, die Mysteria Arcana und dieses Compendium Salamandris ist mir zu viel einfach. Also ich finde es unnötig. Also als ich das Mysteria Arcana als Meister das erste Mal gelesen habe, dachte ich, what? Das ist einfach so viel Fluff. Das denke ich mir einfach alles komplett on the fly aus und das ist mir zu viel. Natürlich, ich weiß, und das ist ja immer die DSA 5-Diskussion, man muss es ja nicht benutzen, aber trotzdem ärgert es mich halt, dass es es gibt. So, ja. Und das finde ich halt einfach zu viel. Ich finde es einfach too much. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt irgendein Elementar beschwören, dann rule ich das on the fly, dann gucke ich da nicht rein. Aber das ist ja nur ich finde es aber auch trotzdem in Ordnung. Nur das ist halt etwas, was mich ein bisschen stört, ist auch zu viel gesagt, weil eigentlich ist es ja gar nichts, was mich stört, aber das finde ich halt nicht notwendig. Und eine zweite Sache, die ich schade finde an DSA 3, und da habe ich mit dem Spieler lange drüber gesprochen und der hat mir da ein bisschen die Augen geöffnet, ist, dass es keine automatischen Erfolge für sehr gering oder schwache Zauber gibt. Weil er meinte, wenn er mal einen Magier spielen würde, fände er es total schön, wenn er so Gandalf-mäßig ja, seine Pfeife anzünden würde wie in Magus, nämlich eben mit einem Fingerschnipsen oder irgendwie kurz mal einen Schmetterling herzaubern, der einem auf den Kopf fliegt, damit ein Kind sich freut und so. Mhm. Und das fand ich ganz schöne Idee. Und das, das würde jetzt jemand, der wirklich in einem Abenteuer ist, wo es um Leben und Tod geht, mit seiner Astralenergie von 58 da nicht riskieren, das dann einfach zu machen als Flavor. Ich meine, es gibt solche Spieler, die sowas Schönes machen. Magnus, ein Gruß an dich, der halt seine Astralenergie komplett wegpumpt für einen schönen Moment. aber es würden halt mehr machen, wenn es halt einfach Sachen gäbe, die keine Astralenergie kosten oder automatische Erfolge sind, sodass der Magier sozusagen auch die Rolle einfach öfter im Kleinen spielen kann. Vielleicht einfach den Eintopf im Wirtshaus würzen, in dem der Salzstreuer sich selber draufstreut. So wie Merlin bei der Hexe und der Zauberer, der halt dann vor dem Umzug einfach alles selber packen lässt oder mit diesem kleinen Teekanne, die spricht und so. Sowas finde ich halt total schön. Und das fände ich schön, wenn es das gäbe. Das ist das, was mich stört ein bisschen am System.
Ja, ich glaube, so eine Kleinigkeit, die mich ja auch gestört hatte, war, dass die Magier ja auch relativ langsam ihren Mana-Pool erhöhen, also ihre Astralenergie beim Stufenaufstieg. Das war ja, glaube ich, 1v6½, oder?
Nein!
1v6?
Ganz im Gegenteil.
Wie war das?
Du kriegst 1w6 plus 2 und den kannst du verteilen auf Lebensenergie und Astralenergie und du kannst 5 von deinen 50 Steigerungsversuchen ausgeben für einen weiteren W6. Oder war das noch? Das war der W6 plus 2, glaube ich, ne?
Genau. Egal. Ich weiß es genau. Nachlesen. Aber das war auch dann so ungefähr die Phase, als dann die Magier, nachdem sie so wirklich ausgelernt hatten, so ab Stufe 10, 11, dass die dann gesagt haben, ja, okay, was soll ich mit den Steigerungswürfen machen, mit den Versuchen? Ich pumpe das dann halt in die Magie. Aber am Anfang haben die echt wenig Astralenergie. Also ich meine, wenn du da wirklich mal so eine etwas längere, stressige Situation hast, die haben sich ja recht schnell verausgabt. Ja, also wenn du da nicht deine Astraltränke dabei hattest, da warst du recht schnell nutzlos, wenn du nicht noch so ein bisschen irgendwie mit dem Stock noch kämpfen konntest oder so, mit deinem Zauberstab,
Ja, um das aufzugreifen, genau. Danke für die Blumen, lieber Henny. Es war mir eine wahre Freude, diese Allmachtsgedanken, die dem Charakter dazu gedacht wurden, in der Runde einmal schnell zu vernichten, indem ich ihn als vollkommenen Ausgepowerten da zurücklasse.
Ja, also nur als Erklärung für alle, die nicht dabei sein durften, ist Magnus ist Charakter Leuendan, ne, in unserer Tischrunde.
Genau. Leuendan von Menzelsloh.
Genau. Ja, hat komplett seine Astralenergie bei dem Versuch draufgehen lassen, einen Baumstamm von der Straße zu entfernen. Was nicht funktioniert hat und damit, das war auch relativ am Anfang, glaube ich, eines Abenteuers, wo dann die Astralenergie komplett auf Null war. Und das fand ich zum Beispiel als Meister dann sehr, sehr beeindruckend, dass jemand komplett natürlich diese Power, da sind wir wieder beim Power Gaming, aufgibt, also diese Spielmacht, um eben seine Figur so zu zeichnen. Und das ist natürlich etwas, was toll ist, aber das Spiel macht einem das halt nicht leicht, das zu tun. Man muss da schon den Verlust selbst hinnehmen.
So. Ja, um auf das einzugehen, was du sagtest, Daniel, ich finde Magierinnen, die dann doch höhere Erfahrungsstufen bekommen, gerade weil sie viel in der Feldforschung unterwegs sind, gerade weil sie viel Abenteuer erleben, ich glaube, die wollen irgendwann auch wirklich sowas lernen wie rutsche ich beim Klettern über den Zaun nicht ab? Wie ertrinke ich nicht in der Pfütze? Und wie schaffe ich es, wenn mich die Mücke sticht, nicht laut aufzuschreien? So, also ich glaube, die können sich dann noch mehr wieder, was ich damit sagen will, auf die profanen Talente konzentrieren und auch auf die Umwandlungsangebote. Ja, ich meine, auf der anderen Seite finde ich es gar nicht schlimm, ne, dass die so ein bisschen exponierte Position haben, ne? Ich meine, wie stand das drin in dem Götter, Magier und Geweihte Regelbuch, ne? Ich glaube, 150stel der Gesamtbevölkerung sind Magiebegabte. Und die Gildenmagier bilden quasi 1/500stel der Bevölkerung. Das ist schon enorm. Und ich glaube, da kann man dann auch schon mal ein bisschen rausstechen. Aber gut, das geht jetzt schon viel weiter von dem Thema weg, das du noch hattest, Henny. Wobei hatte ich denn zu dem Thema Mysteria Arcana sagen möchte, ich lasse auf die Zufallstabelle beim Arcane Mishap bei dem Heptagon und Krötenei, auf die Zufallstabelle, da lasse ich mir nichts kommen.
Ja, die ja. Okay. Also so die, ja, ja. Ein paar Sachen sind auch gut da. Ich finde halt nur, ist einfach zu viel. Aber ja, doch, das stimmt schon. Das stimmt schon. Mhm. Sind auch gute Sachen drin. Lars, hattest du schon was dazu gesagt zu deinem DSA 3 Magieregeln gut und schlecht? Was dir da
noch nicht, ja, oder? Ich hatte im Wesentlichen, also ich hatte gesagt, dass ich diese Abhängigkeit von der Stufe und weniger Abhängigkeit von der Kenntnis, dass ich die schlecht finde. Ansonsten, ich gehöre zu den Leuten, die sowohl vom Kodex als auch von den Mysteria trotz mancher Widersprüchlichkeiten, über die ich mir noch heute den Kopf zerbrechen kann, was das soll, und die ich irgendwie dann mich gezwungen sah zu fixen, mich ein großer Fan davon, und finde es also gar nicht zu viel. Das finde ich super. Und diese Vielfältigkeit, das finde ich gut. Und auch, dass die zumindest am Anfang nicht ganz so übermächtig sind, wie in manch anderen Systemen, die Zauberkundigen, das finde ich auch gerade gut. Also ich mag das. Und auch so die Magietheorie, über die man wunderbar darüber diskutieren kann, wenn man mal einen wissenschaftlich angelegten Magiecharakter hat. Ich merke schon, wie so häufig reden wir schwerpunktmäßig über Magierinnen und Magier, ne? Und weniger über Hexen, Druiden, Hexen.
Das kommt noch,
Entschuldigung.
Das kommt auch noch, ja. Du hast ihn die Hellsicht spielen lassen, lieber Lars. Ja, meine Lieben, da hat der liebe Lars in der Tat eine meisterliche oder spielleiterische, wie er es nennen würde, Hellsicht spielen lassen, und erstmal ein frohes neues Schwafeljahr für euch, ein furioses Jahr, hoffentlich voller Abenteuer und Weisheiten der Meister und Spielleiter. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Das war der erste Teil des großen Magie-Themas, und wir werden noch einen zweiten, dritten, vielleicht sogar vierten Teil hinterher liefern. Erstmal kommt nächsten Sonntag natürlich die Fortsetzung der Schwafel für dieses Jahr, der erste Teil von Unter dem Nordlicht, der Einstieg in ein neues eiskaltes Abenteuer, perfekt für diesen januarherrlichen, gibt es dieses Adjektiv, Winter. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen, hätte ich fast gesagt, aber stimmt ja. Denn ihr könnt mitmachen und schickt uns Fragen, Nachrichten, Kommentare, Wünsche, was auch immer, bei Facebook, Twitter oder Instagram oder eine Depesche at schwafelhelden.de. Oder schickt uns eine Nachricht bei Discord, beziehungsweise macht bei Discord mit discord.schwafelhelden.de. Dort könnt ihr beitreten und dort quatschen wir immer wieder mal über die Themen. Dort könnt ihr uns Feedback geben, dort könnt ihr Vorschläge verteilen und auch off-topic mit uns quatschen. Das ist immer wieder schön. In diesem Sinne verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Meisterspinner. Stimmt das? Nee, stimmt nicht ganz, ist egal. Im Namen meiner Meister als Meister Henny. Bleibt gesund und rollt die Würfel.